Herr Jesus, am Abend dieses Tages wollen wir hören auf dich. Du bist der Herr unseres Lebens. Du hast uns diesen Tag geschenkt, der kommt nicht mehr zurück. Was wir versäumt haben, das liegt oft unbewältigt zurück. Und was wir falsch gemacht haben, da bitten wir dich um deine Vergebung. Wir wollen heute Abend wieder das weite Ziel hören, das du mit uns hast, wie du uns führst und was wir auch noch vor uns haben. Gib uns diese Spannkraft, dass wir im Glauben nicht zurückbleiben, nicht scheitern, nicht stolpern. Gib heute Abend uns die richtige Klärung und gib doch auch, dass es uns direkt berührt, dass es ein lebendiges Wort an uns wird. Amen. In den ersten Bibelabenden war ganz groß uns gezeigt worden, wer Jesus ist. Die Herrlichkeit Jesu ist ungleich größer als bei Mose. Bei Mose war es schon so, dass sein Gesicht strahlte, weil er aus der Begegnung mit Gott herkam. Und jetzt wurde das letzte Mal gesprochen, dass man im Glaubensweg scheitern kann. Das ist heute Abends Thema. Man kann im Glaubensweg scheitern. Die Israeliten sind auf ihrer Wanderung ins gelobte Land gescheitert, weil sie Gott nicht vertraut haben. Sie haben sich aufgelehnt gegen Gott, sie haben gemurrt, sie haben Gottes Wort nicht getraut. Und da war ja jetzt letztes Mal eigentlich das noch übrig geblieben, vom Vers 18, Kapitel 3, wo Gott geschworen hat, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollen. Das Wort mit der Ruhe zieht sich nun weiter, heute im Kapitel 4, die verheißene Gottesruhe. Kapitel 4, Hebräer 4, Sie haben Bibeln, brauchen Sie noch was? Hier liegen noch Bibeln. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe. Solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Denn es ist auch uns verkündigt, wie jenen. Aber das Wort der Predigt half jenen nichts, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er gesprochen hat. Ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt fertig. Denn so hat Gott an einer anderen Stelle gesprochen vom siebten Tag und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Doch an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Da es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht dahin gekommen sind wegen des Ungehorsams, bestimmt Gott abermals einen Tag, ein Heute und spricht nach so langer Zeit durch David, wie eben gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. Haben wir schon mal gelesen? Kapitel 3, 7, das Zitat aus dem Psalm 95. Denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zur Ruhe Gottes gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Mich hat es in meiner ganzen Jugendzeit sehr bewegt, wenn ich immer wieder die Geschichte gehört habe, wie mein Großvater im Alter von 51 Jahren starb. Ich habe ihn natürlich nie erlebt, 17 Jahre bevor ich geboren wurde. Aber das hat mich sehr beeindruckt. Er hatte eine Lungenentzündung, er war in einem Evangelisationsdienst in Metzingen gewesen und hat sich dann nicht der ärztlichen Behandlung unterzogen, hat den Dienst fertig gemacht, wurde immer schlimmer und wie er dann heimkehrte nach Frankfurt in sein Pfarramt, ist er dann bald darauf gestorben. Aber es hat ihn auf dem Sterbebett ganz arg bewegt, dass doch keins von den Kindern und Enkeln zurückbleibt. Es ist mir also seit frühester Kindheit wichtig, das hat meinen Großvater auf dem Sterbebett bewegt, dass die Enkel, die damals natürlich noch gar nicht geboren waren, doch in ihrem Leben begreifen, man muss einmal in der Ewigkeit im Himmel dabei sein. Und ich kenne das von früher Jugend an und das hat mir in vielen Situationen sehr geholfen. Man kann das Ziel verpassen. Und wenn ich dann als junger, sportbegeisterter Kerl irgendwo das, ob man selber irgendwo gerannt ist, in der Schule oder sonst wo, oder im Jugendkreis oder wo das war, das Bild vom Sport, das auch Paulus nimmt, von der Laufbahn und dass man das Ziel erreichen muss, hat ja keinen Sinn, wenn einer sagt, ich bin da auch irgendwo dabei gewesen. Man spricht ja manchmal mit Leuten und dann sagt man ja, sie haben ja gar keine Verbindung mehr mit der Gemeinde, mit dem Glauben und so weiter. Und dann kommen meist so bei so 40, 50-jährigen Leuten das an, ja wissen Sie, ich war ja früher mal aktiv in der Jugendarbeit und ich war auch dabei. Ja und jetzt? Ja, ich habe abgehängt. Und das passiert bei uns so leicht, dass wir im Glauben abhängen. Da stehen so viele Worte von Jesus drin, von Paulus. Lauf, dass ihr das Ziel erreicht. Das ist ein Aufruf zum Eifer. Erinnern uns, als Fritz Laubach unseren Hebräerbrief ausgelegt, das erste Kapitel, war ihm das wichtig. Das ist für müd gewordene Christen. Ein Ruf, ihr dürft nicht matt werden, ihr dürft nicht aufgeben, ihr müsst den toten Punkt überwinden. Im Glauben muss man dranbleiben. Es gibt viele Hinderungsgründe, die werden wir im Laufe der Zeit hier beim Hebräerbrief noch sehen. Kapitel 9 kommt es dann, Kapitel 10, Kapitel 13 nochmal erwähnt, was sind die Dinge, die uns müde machen. Irgendwann habe ich es letztes Mal vergessen. Ja, es war, glaube ich, letztes Mal wollte ich es noch viel mehr ausfallen. Wenn man heimgeht, fällt einem wieder ein, was man sagen wollte. Dass die Sünde uns lähmt. Was ist Sünde? Das, was gegen Gott gerichtet ist. Viele Dinge unseres Lebens. Die lähmt uns. Das macht uns im Gewissen taub. Und nimmt auch die Freude. Wenn Sie im Streit leben, wenn Sie dunkle Dinge haben, dann ist auch die Freude zu Gott nicht mehr da. Und das lähmt auch ihr Glaubensleben. Ich sage ja immer wieder, es sind nicht die intellektuellen Fragen, die das Glaubensleben lähmen. Das ist ein Missverständnis. Meinen wir immer wieder mit den Diskussionen. Vielmehr sind es die konkreten Dinge des Ungehorsams gegenüber Gott. Wo man in einer ganz bewussten Sache mit Gott im Streit liegt. Das lähmt uns. War im letzten Kapitel drin, im Kapitel 3. Das war dort im Vers 13, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Das verstockt uns. Wenn Sie sagen, ich habe keine Freude mehr im Bibellesen, gucken Sie mal, das ist meist die Ursache. Es ist in unserem Leben eine Sache, wo wir ganz bewusst mit Gott im Clinch liegen. Und dann geht das Glaubensleben herunter. Gefällt uns nichts mehr, spricht uns nichts mehr an. Da hat es noch einen Stuhl. Kommen Sie gerade vor. Die können es nebenher davon auf. Ihr seid herzlich willkommen. Wir fangen immer so an und wir freuen uns für jeden, der nachstößt. Hier hat es noch Stühle. Kommen nur. Das lähmt uns im Glauben. Das macht uns also befangen. Und wir haben gar kein Organ mehr, um auf Gott zuzugehen. Und jetzt wieder, Kapitel 4. Lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe. Was heißt das, mit Furcht darauf achten? Es ist eine ganz heikle Sache. Es gibt gefährliche Sachen. So wie wenn Autofahrer jetzt bei diesem Wetter die Weinsteige mit 90 runterfahren, dann müssen sie mit Furcht runterfahren, denn da knallen sie und machen andere noch tot bei der Gelegenheit. Bei Dingen muss man Furcht haben und es ist eigentlich gefrevelt, wenn einer sowas tut. Und das ist von Glaubensdingen, wenn man leichtsinnig ist. Und was ist der Ernst? Dass ich nicht verloren gehe. dass ich nicht anderen predige und selbstverwerflich werde. Herr, ich möchte doch das Ziel meines Glaubens erreichen. Steht im Evangelium so deutlich drin, dass es eine Scheidung gibt, so erzählt Jesus im Endgericht, zwischen Schafen und Böcken, dass das Unkraut ausgelesen wird, vom Getreide getrennt und das Unkraut wird verbrannt, dass man hinausgeworfen wird, heulen und Zähne klappen. Ich kenne keine einzige Textstelle in der ganzen Schrift, die irgendwie nur dem Gedanken Vorschub leisten könnte, wir kommen alle in den Himmel. Das ist ein großer Ernst. Ich kann einer sagen, aber Gott ist doch so lieb, aber das ist eine andere Argumentation. Gerade die Liebe Gottes ist eine ernste Liebe, wie Jesus weint über Jerusalem. Und gehen Sie die ganzen Stellen entlang. Gerade hier im Hebräerbrief. Auch mit einer großen Deutlichkeit. Und das ist das Erste, was ich Ihnen heute Abend wichtig machen will. Nun kann uns das ja nicht verrückt machen und das soll uns auch nicht zu Fanatikern machen. Aber es macht uns zuerst einmal für unser eigenes Leben verantwortungsbewusst. Ich darf nicht mit meiner Rettung spielen. Ich möchte das ergreifen und leben, dass keiner von euch etwa zurückbleibe. Und das ist das nächste einmal, die Verantwortung, die wir füreinander haben. Ich danke es meinen Eltern, ich weiß auch nicht, was der Anlass war. Ich war auch irgendein Bub, der Vater ist mal später erst zum Frühstück gekommen. Und da haben sie mich nochmal gerufen und gesagt, ist dir das bewusst? Aber für 11 oder 12? Wie du einmal vor Gott bestehen kannst. Christi, Blut und Gerechtigkeit. Vielleicht kommt es Ihnen mal, dass es Ihre Enkel bewusst machen. Und dass es Kinder bewusst machen. In großer Liebe und Freude. Meine Großmutter, die dann so lange Witwe war, die hat uns Enkeln immer sehr ernst gemacht. Und hat gesagt, ihr dürft alles machen. Ist alles nicht schlimm. Bloß das nicht verlieren. Euer ewiges Heimatrecht. Das Allerwichtigste. Nicht schlimm, wenn an der Schule durchfällt. Oder wenn sonst was passiert, wenn was kaputt macht. Aber das ist schlimm, wenn er das verliert und wenn er nicht dabei seid in der Ewigkeit. Dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht. Was ist die Verheißung? Das ist die Einladung Jesu. Ergreife dein Heil. Mach es fest mit Gott, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Dass ihr Bürger seid mit den Aposteln, Hausgenossen Gottes, dass ihr teilhabt an der himmlischen Herrlichkeit. Hier sagt der Hebräerbrief mit der Ruhe. Und diesen Begriff, den muss ich jetzt zunächst erklären. Also wir haben den ersten Punkt vom Ernst unseres Lebens mal abgehakt. Jetzt kommt der nächste Punkt. Was ist gemeint mit dieser Ruhe? Heute ist mir schwer gefallen, mich nicht zu verstecken. Manfred Hausmann, der gerade seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, hat eine ganz unwahrscheinlich schöne Predigt in seinem Predigtband, das abgrundtiefe Geheimnis, nur über das. Niemand kann so gut sagen, da habe ich heute selber getankt, aber ich kann es nicht so schön sagen, wie es so ein Dichter sagen kann, wenn er das Gotteswort auslegt. Er sagt, die Bibel ist grandios, wenn man sie bloß auf das betrachtet, was sie vom Menschen sagt. Nur gar nicht, wenn man von den himmlischen Dingen denkt. Es gibt in der ganzen Weltliteratur kein Buch, kein Dichter, der so grandiose Dinge über den Menschen sagt. Und er sagt, jetzt gucken wir nochmal nur dieses an, was die Bibel von der Ruhe sagt. Und sagt, wir Menschen heute im 20. Jahrhundert meinen immer, unsere Zeit sei besonders so schlimm durch diese Ruhelosigkeit. Und dann sagt er, das ist eine oberflächliche Betrachtung, die Menschen, auch der früheren Generation, waren genauso ruhelos. Denn die Unruhe unserer Tage, die kommt nicht durch das Flugzeug und nicht durch die Technik und nicht durch das Telefon, das reden wir uns ein, sondern die Unruhe steckt in uns drin. Die Unruhe trägt der Mensch seit seiner Geburt. Und sagt, überhaupt wird das überschätzt. Wir meinen immer wieder, der Mensch früherer Zeiten sei so anders gewesen als der heutige Mensch. Sagt, das, was die Bibel sagt von Menschen vor 2000 Jahren, ist so aktuell. Man sieht, der Mensch hat sich überhaupt nicht verändert mit seinen Problemen. Und das ist diese Unruhe, die er in sich trägt. Was ist diese Unruhe? Der Mensch ist dauernd unterwegs. Im Schaffen, im Wirken und sucht etwas, was er nicht findet. Und das ist eine Gottferne. Darum muss der Mensch rastlos tätig sein und er schafft etwas, was ihm doch keinen Frieden und keine Geborgenheit schenkt. Und kein Mensch kommt zum Frieden, je wilder er ist. Jetzt würde ich noch hinzufügen, das merken Sie, wenn einer in den Vergnügungen alles ausprobiert, wenn einer alle Tabus sprengt, wenn einer rund um die Welt schettet, der wird nie Frieden finden und nie Ruhe finden. Und dann, wo gibt's denn Ruhe? Jetzt gehen wir mal zuerst an die Schöpfung. Bei Gott ist Ruhe am siebten Tag. Jetzt habe mir, also wieder Manfred Hausmann hat es großartig ausgelegt, Sie fragen ja manchmal, woher habe ich meine Gedanken? Ich habe sie alle geklaut. Alle guten, ich kann nicht aus meinem Kopf die rausziehen. Ich gucke immer und lese viel und sammle die. Und das ist auch schön. Er sagt, wir haben den Sabbat und den Sonntag völlig falsch gesehen. Wir sehen ihn als eine Einengung. Er sagt, ganz schlimm ist es dann in Israel so, wenn man den Sabbat als ein Gesetz sieht, wo man dies und jenes nicht darf, als ein Zwangskorsett, in das man hineingespannt ist. Was ist denn bei Gott die Ruhe? Na, besinnt er sich, was ist bei Gott die Ruhe? Ich habe auch zu diesem Wort Ruhe nie einen richtigen Bezug gehabt, das können Sie sich vorstellen. Für mich die schlimmste Strafe, wenn man auf dem Kanapee sitzen muss oder so, ganz ruhig. Also, das ist aber auch eine völlig andere Ruhe, die Gott hat. Warum? Das Gegenteil von dem, dass man immer produzieren muss. Übrigens, für die, die sich naturwissenschaftlich von Ihnen beschäftigen, das ist meine große Anfrage in den Darwinismus, der immer sagt, die Welt ist erst noch im Werden. Ich sage, das ist das Tollste im biblischen Schöpfungsbericht. Und mit dem Tag 6 ist es vollbracht. Und die Erde entwickelt sich nimmer weiter. Und der Mensch entwickelt sich auch nimmer weiter. Ich sehe auch davon nichts, dass der Mensch in den letzten Jahrtausende weiterentwickelt hätte. Die Welt ist auch nicht weiterentwickelt. So ist sie gewesen, aber Gott, jetzt muss man es eigentlich so sehen, lebt in einer ganz großen, das ist nicht eine Untätigkeit, das ist nicht die Hände im Schoß, sondern das ist die Vollkommenheit seiner Schöpfung. Und das wird ja hier angedeutet, es gibt irgendwo einen Raum, wo mein Leben zur Entfaltung kommt. Deshalb, der schließt ja zum Beispiel nicht aus, dass in der Ewigkeit wir tätig sein werden. Da werden wir nicht untätig sein. Auch was in der Offenbarung oft steht, wir werden sicher Dinge tun. Selbst die Arbeit wäre nicht mal schlimm, wenn sie keine Arbeit mehr wäre von Misserfolg, sondern teilhaben an der großen Ruhe Gottes, wo man aus dem Geschaffenen lebt und sich freut und dankt und lobt. Und jetzt ist gerade richtig, Israel hat jeden Sabbat gefeiert als ein Stück Himmel. So haben die den Sabbat gefeiert. Nicht als eine Strafe. Jetzt darf ich heute nicht arbeiten, sondern lass alles liegen, du kommst deshalb kein Stückchen zurück oder zu kurz. Nimm einen Tag und lebe in der großen Freude, in der Ruhe, in der Gottesruhe, der Vollkommenheit, nicht in der Angst, was du alles machen musst und so, sondern freu dich einfach, dass Gott dein Leben führt und dass er es zu Ende bringt und lass dich fallen in den großen Gottesfrieden hinein. Diese Ruhe ist doch gekommen und die ist da, aber sie ist natürlich in dieser Welt immer nur ein Glaubensgut. Es ist noch nicht real für uns erfahrbar. Wir leben ja noch in der Welt von Kampf und Streit. Einer meiner Onkels, wenn wir schon beim Geschichte erzählen sind, hat es auch in einem Feldpostbrief, er ist nachher gefallen, geschrieben, als Oberleutnant, wie sie da so einem jüdischen Zug begegnet sind und eine Jüdin ihn bloß angeguckt hat und gesagt, wann kommen wir endlich zur Ruhe? Also diese endlose Wanderschaft der Juden gemeint, das ist biblisch verstanden. Wann endlich sind wir dort? Und jetzt nimmt der Hebräerbrief dieses Beispiel und sagt, das alte Gottesvolk hat etwas gewusst von der himmlischen Ruhe, hat einen Sabbat gefeiert. Aber das war es ja noch nicht. Gott hat ja gesagt, ich will euch ins Land führen. Und da war es mehrfach ausgesprochen, Sie finden es in der Konkordanz ganz arg schön, wo es heißt, ihr werdet Ruhe finden, ihr werdet von den Feinden immer angegriffen werden, es wird nicht ein Kampf sein, euer Leben, ihr könnt wirklich leben aus dem Frieden Gottes. Der David hat gemeint, er sei ins Ziel gekommen, jetzt kann man der Ruhe leben. Der Salomo hat es gemeint, der Josua hat es gemeint, sie seien dort, und zwar nicht die Ruhe. Warum? Weil Gott gesagt hat, ihr kriegt keine Ruhe. Sie wollten eine Ruhe ohne Gott. Es war kein Gehorsam da. Es war eine Flucht vor Gott. So war es schon im Wüstenzug. Hatten Sie ja letztes Mal schon erschüttert, dass Gott das so genau nimmt mit dem Ungehorsam. Und hier noch einmal, Sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Sie können zwar Sabbat feiern, gerade letztes Mal die schöne Stelle vom Manna in der Wüste, wo es dann so eindrücklich ist, wenn Sie gesammelt haben, ist ja über Nacht, dass alles vergammelt und waren Würmer drin im Essen. Bloß am Sabbat, da hat es Gott gesagt, sammelt für den nächsten Tag und die Speise blieb gut, weil Gott nicht will, dass man sich am Sabbat mit alltäglichen Dingen seine Zeit aufhält. Die Charlotte Reilen, die ich so gern erwähne, gibt es das schöne Büchlein vom Karl Deiber, Dekan von Bernhausen, über die Charlotte Reilen, die in Stuttgart so viel geprägt hat. Und die hat ja das Bild vom breiten und vom schmalen Weg gemalt, das Sie aus Kindertagen kennen, das bunte Bild. Und da ist oben die Eisenbahn, die geradewegs in die Hölle fährt. Und wir haben natürlich früher auch immer gemeint, das sei natürlich die Technikfeindlichkeit gewesen. Das wäre ja heute wieder ein Pluspunkt politisch, wenn man gegen die Technik ist. Aber warum war die Charlotte Reilen, das muss man bei ihr lesen, gegen die Eisenbahn? Sie hat gesagt, es gibt uns ungeahnte Möglichkeiten und wir wissen, was das für unsere Gesellschaft bedeutet. Aber ich sehe das schon kommen, dass die Menschen keine Zeit mehr für Gottes Wort am Sonntag haben. Vor lauter Unternehmungen, die sie planen. War gut beobachtet. Da gab es noch gar kein Auto. Irgendwo müssen wir aufpassen, dass wir wieder zum Sonntag kommen. Ich freue mich, unsere jungen Leute, die Mitarbeiter haben mich zum nächsten Montag eingeladen. Mitarbeiterkreis, bei unseren jungen Leuten ist gar nicht mehr klar, was ein Sonntag ist. Ja, wo lehren wir sie auch? Wann haben wir drüber predigt oder so? Ich freue mich, dass wir da mal wieder Zeit haben, mit unseren Mitarbeitern drüber zu sprechen. Weil Gott verspricht, ich will dir alles geben. Jetzt machen Sie den Test und sagen, jetzt lasse ich meine Tagesarbeit liegen am Sonntag. Meine Konfirmande kommen dann immer und sagen, sie predigen oder, aber das ist ja Lust. Dass sie mich mit göttlichen Dingen beschäftigt. Das wird es ja merken. Aber wenn man sich einfach Zeit nimmt, auch zum Lesen, auch für Familie und sonstige Dinge, wo man sonst nicht hat, das ist ein Stück Teilhaben an dieser göttlichen Ruhe, ausbrechen aus dem ganzen Druck des Lebens. Und jetzt sagt der Hebräerbrief, aber ihr müsst die ewige Ruhe erreichen und das nicht Ruhe sanft. Verstehe Sie die Untätigkeit, sondern ich möchte das Heilsgut der himmlischen Herrlichkeit ergreifen. So könnte man es übersetzen. Ich möchte teilhaben, jetzt nehme ich nochmal ein Fremdwort, an der Harmonie Gottes, an der Vollkommenheit Gottes, an der Schönheit, die er für mich bereitet hat. So, und das darf ich nicht verpassen, nicht versäumen. Und deshalb hat Gott noch einmal einen Heute-Ruf gegeben. Heute. Das ist nicht eine Erfindung von Drängern. Jetzt sind wir beim dritten Punkt. Jetzt geht es um eine Entscheidung. Ich kann die Entscheidung nicht immer vor mir herschieben. Heute. So war es schon bei den Israeliten. Hat Gott gesagt, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann macht euch auf. Lasst alles andere liegen und stehen. Und such das eine Ziel. Heute. Vers 7. So war es schon damals. Jetzt, wenn ihr diese Stimme Gottes hört, verstockt eure Herzen nicht. Verstockung? Zur Folge meines Ungehorsams, meiner falschen Haltung, meiner Lebensanstellung. Ich will, Herr, jetzt hören auf deine Stimme. Ich will dir folgen, dir dienen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Und da sind wir jetzt beim nächsten Punkt. Das Wort Gottes ist der zweite wichtige Teil. Der wichtigste Teil, den ich brauche. Ich habe große Sorge, wohin unsere Christenheit heute läuft. Auch unsere Gemeinden hin und her. Weil das Christenleben wird geprägt vom Gotteswort. Ich frage mich immer wieder, haben Sie Zeit, mit dem Gotteswort zu leben? Das ist in der Bibel ganz wunderbar beschrieben. Das Gotteswort ist das, was unser Leben gestaltet. Das Gotteswort verändert unseren Charakter. Das Gotteswort, Das ist der Samen des neuen Lebens. Und nur das Hören ist es. Es gibt kein anderes Organ, durch das Glauben kommen kann, als das Hören. Sicher alles schön, dass wir die Versammlungen interessant machen, dass wir es auch einladend machen und so. Aber das Entscheidende wird sein, hören die Leute noch? Hören die Leute das Wort noch? Nur wo sie Hörer des Wortes werden, gibt's Glauben. Glaube kommt aus dem Hören des verkündigten Wort Gottes, also der Predigt. Und ich sehe mit Schrecken heute, dass Bibelkreise abnehmen, Bibelstunden abnehmen, dass Gottesdienste schlecht besucht sind oder auch in Gottesdienst andere Themen das Wort Gottes verdrängen. Vor viele Jahren waren unsere Kinder noch klein, da waren wir in Pellworm in einem Gottesdienst, da hat der Pfarrer predigen überhaupt keinen Bibeltext mehr verlesen. Einfach über die Welt und Urlaub und über alles Schöne der Welt gesprochen, aber nicht mehr das Gotteswort gepredigt. Ich verstehe nicht, wie man das machen kann. Das ganz Entscheidende wird dann nur sein, wo wird das Gotteswort, das geoffenbarte Gotteswort mir verkündigt. Und dieses Gotteswort, das ruft mich heute und sagt, komm, ordne dein Leben, und das trifft sie im Gewissen und wühlt sie auf, und dann merken sie, ich bin berufen auf ein himmlisches Ziel hin. Verstocke dein Herz nicht und lass dich führen zur himmlischen Ruhe. Ich darf hier schon teilhaben an der Sonntagsruhe, an der Sabbatruhe, darf teilhaben am Frieden, den Gott mir gibt, aber es ist ja oft nur im Kampf dieser Welt unter den Sorgen und Ängsten, in denen wir leben. Aber ich freue mich einmal, wenn ich eintreten darf in die himmlische Ruhe. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Dort werden wir nimmer dauernd in der Unruhe sein, sondern in der Erfüllung, in der Freude des Erreichten. Und deshalb beschreibt hier der Hebräerbrief am Ende unseres Abschnittes Vers 12 und Vers 13 noch einmal, was das Wort Gottes ist. Und das hätte ich gerne mit Ihnen einfach noch mal durchgegangen, damit Sie sich hier das klar machen. Das ist A und O. Ich kann es immer jetzt bloß noch sehr derb sagen. Entweder ist das Wort Gottes Menschenwort. Welche Bedeutung hat es dann für mich? Sicher, es gibt schöne Lyrik. Aber das Entscheidende vom Gotteswort ist ja, dass es von göttlichen Dingen etwas sagt. Und wenn es Menschenwort ist, kann es mir nichts über Göttliches sagen. Dann bleibt es ausgeschlossen. Die Frage, ist es Gotteswort? Das ist ja die ganze Schwierigkeit, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir sagen, ja, aber es gibt doch gar keine absolute Wahrheit. Das ist sehr anmaßend. Dann war Jesus ein Betrüger. Was soll er sonst gewesen sein, wenn er so sprach? Und wenn sie ihm Leute angedichtet haben, sind sie die größten Halunken gewesen. Oder es ist wahr. Aber es gibt kein Mittelding. Dieses Wort Gottes ist Kraft. Die einzige Gotteskraft, die heute wirkt, neben den Naturkräften der Schöpfung. Das Heil kann nur durchs Wort Gottes kommen. Die erste Stelle, wir können sie einfach aufschlagen, Johannes 6, 63. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Alle Jesus-Worte, alle Jesus-Reden sind keine dürren Buchstaben, sondern wer sie liest und hört und glaubt, empfängt dadurch Leben und Gottesgeist, Heiligen Geist. In den Worten Jesu ist der Heilige Geist drin. Das ist immer eine große Unklarheit. Wie kommt der Heilige Geist in unser Leben rein? Durch sein Wort. Der Heilige Geist wirkt dieses, dass das Wort in uns Glauben weckt. Mein bester Rat, wenn Menschen mit Zweifeln zu kämpfen haben, sage ich immer, kommen Sie doch einfach, sitzen Sie dazu, hören Sie zuerst mal, dann können wir reden. Aber hören Sie mal. Und das ist ganz beeindruckend, wie das Wort Gottes in Ihrem Leben gewirkt hat, wenn Sie das zurückverfolgen. Es ist ganz wichtig, wenn jetzt das Wort Gottes bei Ihnen nicht mehr wirkt, wenn Sie sagen, es lässt mich kalt. Müssen Sie ganz einfach gucken, dass das wieder Geist und Leben bei Ihnen ist. Dann kommt der erste Petrusbrief. Der ist ein bisschen schwieriger zu finden. Nach den Paulusbriefen, vor den Johannesbriefen, 1. Petrus 1. Da geht es um die neue Geburt, das neue Leben der Christen. Woher kommt das neue Leben? Das ist nicht etwas, was man sich mit Krampf und mit Druck selber angewöhnt. Ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Ist doch ganz wichtig. Sie sollen doch nicht hier irgendwelche Menschen meinen, auf mir aufsitzen. Es ärgert mich immer, wenn da irgendjemand sagt, man sei der Pietiste gemeint. Man ist doch keine Pietiste gemeint, das wäre schrecklich. Man ist noch eine Wort Gottes Gemeinde. Man ist eine reformatorische Gemeinde, man ist eine evangelische Gemeinde. Ich habe jedenfalls das nie gewollt oder gepredigt oder gesagt. Wir wollen eine Bibelgemeinde sein. Eine Jesusgemeinde. Gar nichts anderes. Und ganz gleich, wer der Prediger ist. Wollen das sein, wo das Wort Gottes wirken kann. Und das ist nicht vergängliches Wort Gottes. Das ist nicht zeitbetont, zeitbedingt. Muss man nicht neu schreiben. Sondern das bleibt das Wort Gottes. Das ist ein lebendiges Wort. Warum? Da meint das immer ein lebensschaffendes Wort. Das überführt Menschen, das dringt durch und schafft was. Wie ein Samen, der auch etwas bewirkt und schafft das. Da geht der Pflanze auf, wo das Wort, hat der Jesus das Gleichnis geprägt vom Sämann. Was ist das, was der Sämann ausschreibt? Das Wort Gottes. Das Wort Gottes dringt ein, wenn es auf den Weg fällt, kann es nicht aufgehen, wenn es auf den guten Boden fällt, kann es viel Frucht bringen. Dies Wort Gottes ist Leben. Und das ist ganz einfach. Aus dem Wort Gottes kommt Glauben. Und wir Menschen sind doch alle bloß Leute, die einander darauf hinweisen können. Aber das muss Gott selber machen. Den Glauben können wir nicht machen, nicht beeinflussen. Wir sind hier bloß miteinander, öffnen wir die Augen. Alles Fleisch ist wie Gras, alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blumen. Das Gras verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Das bleibt. Und wenn alle aufstehen, gelehrte Leute, und sagen, das hat nichts zu bedeuten und so weiter, 30, 40 Jahre, alles, der Bach hinunter. Und das Wort Gottes steht. Durch die Jahrhunderte hindurch. Wie oft hat man das schon außer Kraft erklärt? Das ist dann immer wieder interessant, wenn die Menschen wieder suchen, wo gibt's Orientierung, wie in diesem Jahrhundert, in den ganzen Katastrophen. Die Synode der bekennenden Kirche in Barmen. Das eine Wort Gottes ist Jesus, dem wir im Leben und im Sterben zu gehorchen haben. Das Wort Gottes ist lebendig. Jesaja 40 ist das nochmal aufgenommen, da ist das Gras verwelkt und so weiter. Ja, man kann nochmal Johannes 5 nehmen. Johannes 5, 24 und 26. Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und ist schon durchs Gericht hindurchgegangen. Mehr können sie gar nicht mehr haben in dieser Welt. Hören des Wortes und glauben an Jesus, an den Vater, der ihn gesandt hat. Der hat das Leben. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wie werde ich mit den bösen Einflüssen in meinem Leben fertig? Wie werde ich mit Belastungen, mit Schwierigkeiten, indem ich dem Wort Gottes in meinem Leben Raum gebe? Schreite ich vom Tod zum Leben hindurch. Also, das ist ganz wichtig. Deshalb ist für Christen nur das eine wichtig, damit sie das Ziel nicht versäumen. Wort Gottes Training. Laufen mit dem Wort Gottes. Sein Leben mit dem Wort Gottes umändern lassen. Das ist alles. Und dann konzentriert aufs Ziel zulaufen. Nichts anderes. Kirchenreform, es braucht unsere Christenheit. Wenn man sagt, wo liegt der Schaden? Da liegt nirgendwo anders als hier. Wo liegt der Schaden in der theologischen Ausbildung? Wo liegt der Schaden in den Gemeinden? Wo liegt der Schaden in der Jugendarbeit? Hat das Wort Gottes Raum? Kann sich's entfalten? Ist noch nie ein anderes Mensch Christ geworden, als das Wort Gottes, das in seinem Herzen Platz gewonnen hat. Und jetzt kommt noch, dass es durchdringt, jetzt kommt das, was hier schärfer als jedes zweischneidige Schwert, das dringt ins Gewissen und scheidet Seele und Geist, Mark und Bein und wird zu einem Richter der Gedanken und Sinn des Herzens. Das Wort Gottes deckt immer schärfer in mir auf, was ich falsch mache. Und man kann sich vor dem Wort Gottes gar nichts einreden. Lesen Sie einfach das Wort Gottes. Ich bitte Sie ja immer wieder in den Hauskreisen, bleiben Sie bloß beim Wort Gottes und tun Sie nicht so lange sich verlieren in Ihre Gedanken, in Ehren, aber bleiben Sie beim Wort Gottes. Denn da wird es in uns plötzlich ganz aktuell. Und das geht ja einem so, dass man oft erschrickt. Dinge, die man früher vor Jahren gar nicht gesehen hat, sieht man plötzlich, je länger man mit dem Wort lebt, sehr deutlich, wie das Wort Gottes an uns Sünden unserer Zunge aufdeckt zum Beispiel. Unsere Leichtfertigkeit, wie wir über andere reden und so weiter. Lassen Sie das Wort nur wirken, scheidet bis ins Innerste uns. Und je länger Sie im Glauben werden, leiden Sie mehr unter Ihrer Sünde als früher. Als Jungbekehrter haben Sie gemeint, jetzt habe ich es unter die Füße gekriegt. Je länger Sie im Glauben sind, wird das immer feiner. Und sehen Sie, da gibt es solche Mächte noch, die mich wegziehen vom Herrn. Lassen Sie ruhig das Wort immer wieder in die Tiefe wirken. Es wird einem immer schwerer, Bibel lesen, weil es immer tiefer hineindringt. Und das ist gut, wenn wir zubereitet werden auf die große Zukunft. Und vor dem Wort Gottes ist niemand verdeckt. Da kann niemand etwas zudecken. Es ist alles aufgedeckt vor den Augen Gottes. Alles, auch die Gedankenwelt, unheimlich, das Verborgenste. Ich bin ganz durchschaut. Aber jetzt will der Hebräerbrief uns nicht erdrücken. Ich will hier abbrechen. Sondern er spricht ja dann vom großen Hohepriester, von der Vergebung. Und dann sehen wir genau die wichtigen Punkte vom Glauben. Ich will das Wort neu hören und ich will mit dem Hohepriester mich versöhnen lassen. Der ist viel wirksamer als der irdische Hohepriester, der mich freispricht. Und Jesus kann mitfühlen mit unseren Schwachheiten und kennt sie durch und durch und er weiß, was Menschenleben bedeutet und heißt. Deshalb wird es nicht harmlos angesehen, sondern es wird nur so gesehen, dass Jesus barmherzig sein kann mit uns. Aber jetzt ist wichtig, dass wir unser Ziel wiedersehen. Es ist heute eine schwierige Zeit. Ich weiß auch nicht, ist es zunehmende Alter, dass man mit großer Sorge drauf blickt, wie viel geistliches Leben um uns her abstirbt. Das ist ganz arg schwer. Und wie viele Christen, die einem viel bedeutet haben, plötzlich irgendwo auch gestrandet sind. Und wir haben in unserer Jugendarbeit dann nach dem Krieg in Stuttgart gerne so Lieder gesungen. Da war ein Jugendreferent in Stuttgart, ich will den Namen nicht erwähnen, der hat uns so schöne Lieder gedichtet, Lux lucet in tenebris, das Licht seucht in der Finsternis. Und ich habe ihn dann später mal getroffen, wie ich in Stuttgart war, da hat er über alles bloß noch gelacht und hat gesagt, das liegt weit hinter mir. Ich handle jetzt mit Häusern und da kommt mehr Geld raus und ich habe mein Leben radikal umgestellt und ich will vom Alten nichts mehr wissen. Das werden Sie auch viele kennen. Und das ist schwer, wenn man sein Ziel verliert. Das irdische Leben ist sehr kurz. Und ist nur sinnvoll, wenn ich das ewige Ziel habe. Ich kann bei den Bestattungen nicht mehr darüber reden. Ich frage mich oft, bin ich ein untreuer Zeuge? Ich kann auch den Sterbenden, darf ich, so verstehe ich es, immer nichts mehr sagen. Und die meisten wollen von mir bloß noch ein Zuckerle haben. Ich weiß auch nicht, wo überhaupt Leute noch waren, die gesagt haben, ich wollte zur Beichte ablegen und ich bitte Sie, dass Sie mir die Vergebung zusprechen. Sie wissen ja, dass wir ein absolutes Schweigegebot haben. Aber ich kann mir in vielen Jahren keinen einzigen Sterbenden vorstellen. Und ich habe meiner Frau gesagt, mir wäre es wichtig, wenn ich noch Zeit hätte, dass ich doch noch mal viel bereinige. Man geht doch abends nie zu Bett, ohne dass man sagt, es war viel heute falsch an diesem Tag und viel vor Gott nicht recht. Und das ist so wichtig, dass wir doch das nicht verspielen. Das ist der Ernst auch unseres Lebens. Und ich wollte es Ihnen heute Abend wichtig machen, aber nicht zum Bedrückenden, sondern zur Freude, dass Sie zur Ruhe kommen sollen, zur himmlischen Berufung, dass Sie dieses Ziel haben. Ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Das singen wir anders mal wieder. Wir singen jetzt das Lied 199.